Eine Mutter ruft an, 12-jährige Tochter. Vor einem Jahr noch fröhlich, Freundinnen, Sport. Heute geht's nach der Schule ins Zimmer, Tür zu, Handy bis 1 Uhr nachts. Ich erkenne mein Kind einfach nicht mehr wieder. Genau das passiert gerade in 1,3 Millionen Kinderzimmern in Deutschland. Plus 134% Angststörungen, plus 106% Depressionen. Die Zahlen liegen auf dem Tisch und sind so deutlich, dass sie längst ein Aufschrei sein müssten. In dieser Folge reden Petra und ich Klartext. Ohne Panikmache, ohne Schuldzuweisungen, aber auch ohne das alles noch länger wegzumoderieren. Eine Folge, ja, die wehtun darf, aber die hoffen lässt.
Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
Ja, dann erstmal ein herzliches Moin aus Flensburg.
Und natürlich ein liebevolles Grüß euch von mir aus Bayern.
Ja, also eine neue Folge von Kurswechsel Kindheit. Und das Thema, was Andrea anmoderiert hat gerade, ist echt der Hammer. Wir hatten ja im letzten Jahr, nee, Anfang dieses Jahres einen neuen Minikurs, der da hieß Kinder in der Medienfalle. Und was ich da gehört habe, war schon echt heftig. Aber gestern war auch wieder ein Gespräch. Eine Mutter ruft an und ist echt so am Ende und sagt, Tochter, 12 Jahre, und die war vor einem Jahr wirklich ein fröhliches Mädchen, wie man es kennt, ging zum Sport, hatte Freundinnen und jetzt eigentlich nach der Schule, Handy an, Kinderzimmer, Tür zu, Essen holt sie sich irgendwo und ist zwischendrin und dann liegt sie meistens auch noch lange wach, Bildschirm vorm Gesicht und es gibt immer nur Zoff. Die Mama sagt, ich kenne mein Kind nicht wieder.
Ja, das erlebe ich auch tagtäglich immer in meiner Praxis und es ist keine Ausnahme mehr. Das höre ich echt fast jeden Tag, jede Woche und jedes Mal dieselbe Ratlosigkeit, ja, die fast Ohnmacht vor die Eltern, weil sie spüren, da verschwindet gerade jemand, aber sie kriegen es einfach nicht zu fassen, was da letztendlich eigentlich passiert. Die Beziehung, ja, schwuppt langsam, aber traurig, den Bach hinunter.
Ja, und ich glaube, dass das Erschreckende, dass inzwischen ist das Alltag und nicht mehr ein Ausnahmefall. Sicherlich sind die Ausprägungen unterschiedlich, aber es ist einfach total heftig. Und die Zahlen, die ja auch gerade in den letzten Untersuchungen rauskommen, die machen so deutlich, dass man sich fragt, warum der Aufschrei erst jetzt kommt.
Ja, genau. Und deswegen wollten wir die Folge halt zusammen machen, weil gerade unfassbar viel zusammenkommt. Neue Studien, neue Zahlen, neue Warnungen. Und alle sagen im Grunde dasselbe. Das, was da gerade passiert, geht wahrscheinlich nicht gut aus.
Nee, und auch nochmal jetzt hier ganz kurz für alle vorweg. Wir reden hier nicht aus dem Bauch raus. Wir reden über Zahlen, Daten und Fakten, repräsentative Studien. Und ja, die Ergebnisse liegen auf dem Tisch.
Ja, fang mal so an. Was sind die Zahlen, über die wir reden, Petra?
Ja, die DRK hat zusammen mit dem Uniklinik Hamburg Eppendorf eine Langzeitstudie laufen. Die aktuellen Ergebnisse und 25 sind bundesweit repräsentativ und die sagen, bei mehr als einem Viertel der 10 bis 17-Jährigen in Deutschland ist die Social-Media-Nutzung riskant und pathologisch. Das sind 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche. 4% davon gelten als suchtkrank und KI ist da noch nicht mitgerechnet.
1,3 Millionen, das muss man sich mal echt vorstellen. Das ist eine halbe Großstadt. Kinder, die wirklich süchtig sind oder kurz davor.
Ja, und das ist jetzt keine Horrorzahl aus irgendeiner schrägen Studie, wo alle mal schnell schreien. Das sind Zahlen einer großen deutschen Krankenkasse. Und gemessen an Diagnosekriterien, die international anerkannt sind. Und dazu kommt im Durchschnitt 10- bis 16-Jährige verbringen unter der Woche 157 Minuten pro Tag auf Social Media. Am Wochenende sind es fast 4 Stunden plus 105 Minuten Gaming plus 1,5 Stunden Streaming. Das ist der Durchschnitt. Das heißt, es gibt Kinder, die sind deutlich weniger und es heißt, eine ganze Menge Kinder sind auch mehr.
Wahnsinn, das sind ja mal 6-7 Stunden Bildschirmzeit am Tag.
Ja, und die KIM-Studie 2024 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund, die untersuchen schon seit 1999 das Medienverhalten von 6- bis 13-Jährigen, die sagt, 58% der Kinder nehmen das Smartphone mit ins Bett. Mehr als die Hälfte ist täglich online und 55% der Eltern haben keinerlei Zeitbegrenzung und Content-Moderation eingestellt. Und da muss ich mich, sag ich mal, vielleicht packe ich mich an meine Nase. Ich habe früher immer gedacht, mit meinen Kindern, das regelt sich schon. Damals hat sich das auch geregelt. Es war auch nicht Social Media. Es gab Spiele, es gab den Gameboy, es gab, wie hieß das alles? Dieses Spiel, weißt du, wo du alles so einfädeln musst? Nicht Trivial Pursuit.
Tetris,
oh ja, das konnte ich auch endlos spielen. Aber genau dann haben wir auch Gegenangebote gemacht und es war einfach spannend, nach draußen zu gehen. Und das sehe ich heute überhaupt nicht mehr.
Die Zahlen, wo du vorher genannt hast, das Ganze, der Punkt, an dem ich auch immer wieder schluck. Und die Eltern wissen meistens gar nicht, was da eigentlich auf ihrem Kind landet. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Überforderung.
Naja, das ist letztendlich der zweite Teil der Geschichte, ne? Die sogenannte Anxious Generation. Das Buch von Jonathan Haidt, Sozialpsychologe an der New Yorker Universität, Generation Angst auf Deutschland, der hat die Daten über Angsterkrankungen und Depressionen bei Jugendlichen zusammengetragen. Zwischen 2010 und 2018 ist die Zahl der Angststörungen bei Kindern um 134% gestiegen. Depressionen um 106 und bei der Gen Z, also denen, die nach 95 geboren sind, liegt der Anstieg bei 139%.
Krass, und das ist ja letztendlich kein Trend, ne? Das ist ja der volle Einbruch.
Ja, und der Zeitpunkt ist auch kein Zufall, ne? Zwischen 2010 und 2012 ist der Moment, in dem die Smartphones im Kinderzimmer ankommen und Social Media Teil des Alltags wird. Jonathan Haidt sagt, das ist die große Umverkabelung der Kindheit. Und er sagt ja auch klar in seinem Buch, es gibt die Kindheit vor Smartphone und es gibt die Kindheit nach Smartphone. Und die Zahlen geben ihm da deutlich recht.
Und ja, für Deutschland kommen noch Zahlen dazu, die man dazu lesen muss. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat Anfang 2026 Studiendaten zusammengefasst, die zeigen, auch die PISA-Ergebnisse, also die Schulleistungen, gehen genau in dem Maß nach unten, in dem die Social-Media-Nutzung nach oben geht. Und die seelische Gesundheit der Kinder hat sich nach Corona bis heute nicht erholt, anders als in vielen anderen Ländern.
Naja, das passt ja zu dem, was wir jeden Tag sehen. Ne? Die Kinder, die zu uns kommen, die sind nicht nur unkonzentriert, die sind erschöpft, die sind gereizt, die sind traurig. Und manche sind mit 11, 12, 13 schon ein bisschen ausgebrannt wie sonst nur Erwachsene nach Jahren im Hamsterrad. Wir haben nach Corona oft den Absprung nicht geschafft und wir haben es auch nicht geschafft, die Gefahr der sozialen Medien wirklich zu erkennen rechtzeitig.
Ja, lass uns jetzt aber doch mal konkret machen. Was passiert denn in einem Kind, wenn es jeden Tag 2,5, 3 Stunden rumscrollt?
Naja, mehrere Dinge gleichzeitig. Ne? Auf der neurobiologischen Ebene ist das Gehirn von Kindern reagiert nun mal, nicht nur das von Kindern, auch von uns, extrem sensibel auf Belohnungen. Und Social Media arbeitet nun mal mit diesem Prinzip der permanent variablen Belohnung. Jeder Swipe kann ja wieder was Neues, Spannendes bringen. Das ist ein totaler Verstärker. Verhaltensforschung sagt das ja auch, ne? Kann stärker als Drogen sein. Und bei Kindern ist nun mal der präfrontale Kortex, also der Teil, der Impulse bremst, noch nicht ausgereift. Das Kind erlebt diesen Sog so ganz komplett. Und es ist nicht nur dieses Neurobiologische, es werden ja auch ganz viele Bedürfnisse erfüllt.
Also wenn praktisch ein 12-Jähriges nicht aufhören kann mit dem Handy, dann ist es keine Willensschwäche, das ist Biologie?
Ja. Und die Verantwortung muss dafür beim Erwachsenen liegen, der den Rahmen setzt. Denn die Kinder können nicht alleine raus. Und für die Erwachsenen kommt da ein ganz schwerer Punkt. Sie müssen diesen Frust der Kinder aushalten und begleiten. Denn die Kinder werden sauer, die schreien die Eltern an, die werden böse. Und trotzdem muss ich da durch und muss dann auch noch das ja ein Stückchen liebevoll begleiten, weil das Kind einfach gerade nicht anders kann.
Ja, denn die emotionale Seite spielt ja auch ganz eine große Rolle. Ne? Das, schauen wir uns mal die nämlich an. Was macht das mit der Psyche?
Ja, die DRK-Studie zeigt ja auch etwas, was ich erschütternd finde. Die Kinder machen natürlich auch die Erfahrung, dass ihre Eltern oder Geschwister lieber aufs Handy schauen, als mit ihnen zu sprechen. Ich will gar nicht mal sagen lieber, es ist einfach so eine Alltagsgewohnheit geworden. Und die Kinder sind natürlich dadurch auch einsamer, depressiver, ängstlicher, gestresst. Und das ist eben messbar. Kinder brauchen Augenkontakt, auch Babys beim Stillen. Auch da gibt es schon Studien, die zeigen, wenn Mütter beim Stillen scrollen, wie hat das negative Auswirkungen auf die Bindung von Mutter und Kind. Sie brauchen einfach das Gefühl, jemand sieht mich. Und wenn das fehlt, dann geht die Entwicklung in die falsche Richtung.
Ja, und das geht ja in beide Richtungen. Ne? Das Kind erlebt es bei den Eltern und macht es dann selbst dann auch bei seinen Freunden irgendwo, ne? Wenn die Eltern ständig weggucken und so weiter, dann, ja klar, dann sieht natürlich das Kind das genauso und macht es dann genauso bei seinen Freunden. Und ja, es wird normal, halb woanders irgendwo zu sein. Und ich war letztes Mal tatsächlich beim Essen und es war ein Pärchen, wo ich eigentlich wollte, die sind total verliebt und sind den ganzen Abend am Tisch gesetzt und jeder hat sein Handy in der Hand gehabt und hat am Handy umeinander daddelt, haben gedacht, naja, dafür brauche ich jetzt ja nicht essen gehen. Ne? Also die haben sie die ganze Zeit nicht angeschaut und nicht angeguckt.
Es ist ja erstaunlich. Aber das sieht man ja tatsächlich andauernd, dass man Leute am Tisch sieht und jeder spielt am Handy und dass kleine Kinder auch, ich sehe es manchmal auch, wenn man in einer größeren Stadt irgendwo unterwegs ist, die kriegen in der U-Bahn, damit sie ruhig sind, ein Smartphone in die Hand gedrückt, in Buggy rein oder so. Also das finde ich schon wirklich, wirklich schwierig.
Aber spannend. Und Ich hab immer gemeint, ne, also es ist jetzt ein Spaß beiseite, ne? Also eigentlich witzig. Ich habe letztes Mal sind wir spazieren gegangen und da habe ich einen Mann gesehen. Und ich hätte immer gemeint, Männer sind nicht multitaskingfähig. Aber der Mann, der hat drei Kinder dabei gehabt. Eins klitzeklein im Kinderwagen und eins ist mit dem Laufrad gefahren und das andere Kind ist mit dem Rad gefahren. Und der Mann hat es tatsächlich geschafft, an seinem Handy zu daddeln. Also der hat die drei Kinder im Blickweg, also ich war da voll überfordert und der hat es wirklich geschafft, mit der einen Hand den Kinderwagen zu schieben, in der anderen Hand das Handy und Kind mit Laufrad und Kind mit dem Rad im Blick zu machen. Also
ich bin nicht sicher, ob die Kinder sich gesehen gefühlt haben oder das Gefühl haben, der Papa ist bei uns.
Respekt, echt. Also ja, aber gut, Spaß beiseite.
Ja. Aber dazu gibt es ja noch viel mehr mit dem Social Media, ne? Es ist einfach nicht nur, dass uns das anhält, immer weiter zu scrollen. Die Kinder sitzen ja auch in einer Vergleichsfalle. Das ist besonders auch, ursprünglich war es sehr viel für Mädchen, aber man merkt heute auch, dass Jungs diese körperlichen Vergleiche ziehen. Mädchen rutschen dann zwar besonders stark in die Depression und Angst, weil gerade Plattformen wie Instagram und TikTok den Körpervergleich rund um die Uhr liefern. Aber wir wissen heute, dass auch viele, viele Jungs eben anfangen und auch gerade so das Thema Magersucht auch bei Jungs eher, was früher gar nicht war, auch dadurch aufkommt mittlerweile. Und ein Kind, das sich mit 12 Jahren in so einem Umbruch befindet, ne, von dem Kind in das Erwachsenenleben, in die Pubertät und jetzt zusätzlich noch 5 Stunden sieht, wie andere angeblich leben, lachen, toll aussehen und das alles bei ihnen nicht so ist, ja, was konnte denn da noch Gesundes rauskommen?
Ja, was ich dabei so schwer finde, die Kinder merken es oft ja selber gar nicht oder zu spät, weil sie das Gefühl von Leere oder Erschöpfung ja schleichend kommt. Die Kinder sitzen mit dem Handy im Bett und sagen, ich entspanne mich gerade. Das sind sie gerade mitten im größten Reizbad letztendlich ja des Tages, ne, wo wirklich viel auf sie einprallen. Und das wissen die meisten Eltern auch nicht. Also ich sehe es immer in den Elterngesprächen, auch wo ich da zu dem Thema häufig habe. Die haben das überhaupt nicht am Plan, dass letztendlich Handy nicht unbedingt Entspannung bedeutet.
Ja, was habe ich gelesen? Einen neuen Begriff dazu. Bed-Rotting statt Depression. Ich sitze im Bett und scrolle nur noch. Bed-Rotting.
Ach, super.
Ich fand spannend, diesen Begriff. Genau. Was dann aber dazu führt, dass der Schlaf kippt, ne? Das ist der dritte Mechanismus. Das Blaulicht am Handy unterdrückt auch die Melatoninausschüttung. Das Einschlafen verzögert sich und die Inhalte sind dann oft auch sehr aufwühlend. Schlaf wird kürzer, schlechter und oberflächlicher. Und das Kind wacht müde auf, hat lange nicht die Ressourcen zur Verfügung, die es sonst hatte, kann sich nicht gut konzentrieren, die Impulskontrolle ist eingeschränkt, es ist emotional weniger stabil. Und was macht das Kind? Es greift zum Handy. Weil es ja auch angeblich oder das Gefühl hat, ist ja klar, wenn man das Gefühl hat, etwas entspannt mich und das zieht mich da rein, das ist dann die nächste Frage, wenn ich mich schlecht fühle, dass ich es wieder nutze, ne?
Ja, wir hören letztendlich dann in der Beratung nur, mein Kind hat ADHS, mein Kind hat Depressionen, mein Kind ist aggressiv und keiner schaut dahin, wo es letztendlich eigentlich vielleicht unter anderem angefangen haben könnte, ne?
Ja, und da sind wir noch an dem Punkt, wo wir immer alle wieder merken, die Debatte läuft in eine völlig falsche Richtung. Die Frage ist doch nicht, wie viele Stunden am Tag sind okay, ist Fortnite schlimmer als TikTok, ab welchem Alter darf das Kind jetzt WhatsApp haben, wie ist das denn, wenn das Kind ausgeschlossen ist, weil der Rest der Klasse es hat. Das sind letztendlich Detailfragen.
Ja, die eigentliche Frage ist ja komplett eine andere.
Ja, die Frage ist, was bekommt das Kind nicht? Weil es stattdessen am Bildschirm sieht. Was fehlt ihm in diesen Stunden?
Ja, und da kommen wir letztendlich zu dem, was Kinder eigentlich brauchen, um seelisch gesund zu werden. Bewegung, Langeweile, unbeobachtetes Spiel, echte Gespräche, Körperkontakt, gemeinsames Essen ohne Display am Tisch. Das Gefühl, gebraucht zu werden, Verantwortung für etwas Kleines, Natur, Stille, all das sind so wichtige Sachen.
Andrea, unbeobachtetes Spiel. Da muss ich jetzt innerlich ein bisschen grinsen. Erstmal spielen Kinder ja nicht mehr, mit 12 schon mal gar nicht. Und dann, wo sollen sie denn heute noch unbeobachtet sein? Ich meine, wir schaffen ja auch eine Umgebung, wo es für Kinder ganz schwer wird, normal oder sich so zu entwickeln, wie sie das früher konnten. Und ja, und jede Stunde am Bildschirm ist ja auch eine Stunde, in der nichts passiert, also nichts haptisch. Ich sage mal, Kinder wachsen heute in einer zweidimensionalen statt in einer dreidimensionalen Welt auf. Und dieses Gefühl, ne, das fehlt einfach.
Ja, und das verändert die Frage ja letztendlich völlig. Statt was darf mein Kind am Handy machen, wird die Frage, was braucht mein Kind gerade, dass es nicht bekommt. Und das ist eine viel liebevollere Frage, eine, die das Kind letztendlich sieht und nicht das Gerät, ne?
Genau, es war auch der Moment, an dem viele Eltern wirklich emotional stark betroffen sind, vielleicht sogar anfangen zu weinen, weil sie merken, es geht jetzt nicht darum, streng zu sein, nicht ganz im Gegenteil, oder das Handy wegzunehmen. Es geht einfach darum, Platz zu schaffen, vielleicht für was, was auch oft verloren gegangen ist.
Ah, und das gilt auch für uns Fachkräfte. Wenn ein Kind mit Konzentrationsproblemen zu uns kommt, ist nicht die Frage, welche Übung brauchst du, sondern was fehlt gerade eigentlich dazu?
Ja, und was ist konkret zu tun für Eltern und Fachkräfte? Das ist ja auch so eine Sache, ne? Was mache ich denn jetzt? Ist ja schön, das zu wissen, aber einfach das Handy wegnehmen wird ja nicht helfen.
Ja, fangen wir mal bei den Eltern an, weil da die meiste Ohnmacht sitzt. Petra, was sagst du zu den Eltern, die zum Beispiel, mit denen du zum Beispiel arbeitest und mit denen du dich ab und zu auseinandersetzt?
Tja, es gibt so drei Dinge. Erstmal, Eltern müssen auch nicht perfekt sein. Und man muss auch nicht von heute auf morgen alles umstellen. Das bringt für alle nur Stress. Aber Eltern müssen in der Tat die Führung übernehmen. Und das heißt, das Handy ist zum Beispiel nachts im Kinderzimmer nicht verhandelbar. Egal, ob ein Kind 12 oder 15 ist, zumindest wäre das für mich so. Das ist ein Schritt, der schon viel bewirkt, weil es einfach den Schlaf auch wieder ein bisschen zurückbringt. Aber es ist jetzt so, das hört sich jetzt ganz leicht an. Ich hatte letztens noch mit einer Mutter per Zoom gesprochen. Das ist ein wahnsinniger Prozess und das führt dazu, dass die Kinder erst richtig upset sind. Und das ist nicht so, wir sagen jetzt so konsequent, jetzt kein Handy mehr in der Nacht im Kinderzimmer und jetzt ist alles gut. Man muss starke Nerven haben, man muss aushalten, dass die Kinder das nicht so sehen und dass sie nicht sehen, dass es für sie erforderlich ist. Und dann muss man eben auch auf Augenhöhe bleiben und zwar sagen, ich lass mich hier nicht beschimpfen, aber auch trotzdem das Kind nicht verantwortlich machen dafür, dass es so ausrastet, ne? Weil es im Moment auch nicht anders kann.
Ja, und das ist halt auch ganz wichtig, dass der Schlaf geschützt ist für die Psyche, ne? Und letztendlich ist ja eigentlich, hört sich so simpel an und ist zwar schwierig, aber unfassbar wirkungsvoll. Ein Wecker auf dem Nachttisch, Handy lädt im Flur. Das ist nämlich ganz wichtig, weil häufig nehmen die Kinder das Handy dann als Wecker und haben natürlich das als Alibi, dass das Handy ja unbedingt da sein muss. Nein, es gibt einen normalen Wecker, Handy bleibt draußen und das Handy kann auch im Flur draußen lassen, mehr nicht.
Habe ich ja auch vor 2 Jahren gemacht, mir wieder einen Wecker gekauft.
Ja, bei mir ist das Handy bleibt komplett weg. Also das ist einfach so bei meinen Kids tatsächlich auch. Aber das ist halt häufig der Punkt, wo sich viele Eltern das nicht mehr trauen zu entscheiden. Aber da muss ich, wie du schon gesagt hast, die Führung einfach übernehmen.
Ja, und ich denke auch, ein Thema ist kein Handy am Esstisch, weder beim Kind noch bei den Eltern. Das ist einfach auch ein Stückchen Prävention, weil 25 Minuten Abendessen ohne Display kann jeder mal aushalten. Da gibt es Gespräche, die vielleicht sonst nicht passieren, und das Kind erlebt, ich bin jetzt vielleicht wichtiger als das Gerät. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war ja vor ein paar Wochen bei meinem Sohn in den USA, und man hat ja dann schon, wenn man 8 Stunden aus dem Flieger kommt, fast das Bedürfnis zu gucken, was ist da jetzt passiert in dieser Online-Welt. Ne? Also man ist da ja selber auch nicht vorgefeit und muss da tatsächlich auch immer wieder an sich selber arbeiten, finde ich.
Ja, und was ist drittens, Petra?
Tja, finde ich eine ganz spannende Frage. Aber was habt ihr denn früher gemacht, bevor es Handys gab? Ich meine, wer kann sich da noch dran erinnern? Wir haben ja mittlerweile auch junge Eltern, die selber schon ein Stückchen mit diesem Phänomen aufgewachsen sind. Bei uns war das immer, das war Angebote machen, war toll, wenn wir gesagt haben, boah, wir gehen jetzt, weiß ich, raus und sammeln Holz, oder wir bauen draußen irgendwas, oder wir gehen wandern, oder wir fahren jetzt zu irgendeinem Gestüt, ich weiß auch nicht. Da war immer irgendwie Spaß, oder auch die Kinder hatten auch oft gar keine Lust, so lange drinnen zu sitzen. Ich glaube aber, dass wir auch dieses Thema, das wieder so hinzubekommen, gemeinsame Aktivitäten, die handyfrei sind und wo Kinder nicht maulig sind, das ist ein ganz schöner Prozess, und da muss man sich auf den Weg gefasst machen. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Aber einfach erstmal was vorschlagen und auch vielleicht 1 oder 2 Tage in der Woche festlegen, da machen wir was zusammen, was dreidimensional ist, nichts zweidimensionales.
Ja, das würde als Anfang schon reichen. Ne? Und das Wichtigste dabei finde ich, die Eltern müssen selber anfangen. Ein Kind, das zu Hause erlebt, wie Papa 3 Stunden am Tag auf dem Handy scrollt, lernt, so macht man das. So gehört sich das. Wir können letztendlich nicht erziehen, was wir selber irgendwo nicht leben. Ne?
Nee, Kinder tun halt das, was sie sehen, und nicht das, was wir ihnen sagen. Und das ist wahrscheinlich jetzt der unbequemste Satz der ganzen Folge, den du da gerade gesprochen hast. Aber er stimmt.
Ja, und jetzt zu den Fachkräften. Du arbeitest ja mit vielen Kolleginnen, die Kinder begleiten. Was änderst du in deiner Praxis?
Naja, man fragt halt nicht nur nach den Symptomen. Ich frage schon auch, wie viele Stunden am Tag Medien, welche Plattformen, ab wann, wo ist das Handy nachts. Ich höre halt auch immer wieder, dass Spiele gespielt werden, die nicht für die Altersgruppe da sind, Spiele, die ja, aber alle dürfen ja, und das finde ich ein ganz großes Problem. Es gibt ja einfach diese Altersgruppe, diese Altersgruppen, für die Spiele geeignet sind, und das sollte man sich wirklich angucken. Aber wie gesagt, wenn man mit Kindern und gerade wenn Konzentration im Spiel ist, sollte man sich immer ein Medienprofil erstellen.
Ja, und bei uns im ganzheitlichen Ansatz kommt ja auch noch dazu, wir fragen immer, was meldet der Körper? Müdigkeit, Kopfschmerzen, Bauchweh, Reizbarkeit. Die Kinder leben oft in einem dauerhaft erhöhten Stresslevel, darf man nicht vergessen, ohne es tatsächlich zu bemerken. Und das macht man eben dann dadurch sichtbar, mit ganz einfachen Körperübungen, mit Spürübungen. Die Kinder sind erstaunt, wie angespannt sie letztendlich den ganzen Tag sind. Und da müssen wir uns mal selber beobachten, wie es bei uns den ganzen Tag ist. Bei mir ist es immer mit den Schultern. Ich habe immer meine Schultern oben.
Ja, wenn man den ganzen Tag hier vor dem Ding sitzt.
Ja, immer den ganzen Tag die Schultern oben. Also wenn ich irgendwo bin, habe ich immer die Schultern oben. Und das spannt und das kostet unfassbar viel Energie.
Mir ist das neulich aufgefallen, ich habe einen Vortrag gehalten, aber nicht vom PC, sondern live. Und als ich mich hinterher auf den Fotos und Videos gesehen habe, habe ich immer gesehen, dass meine Schultern wieder nach oben gehen. Mhm. Genau wie du das gerade so beschrieben hast. Genau. Ja, und wichtig ist natürlich auch, dass wir die Eltern mitnehmen. Ne? Vor allen Dingen, ich höre das dann so oft, ja, sie müssen dann so und so machen und dann wird das schon. Das funktioniert ja nicht. Man muss ja auch auf die Bedürfnisse der Eltern achten und die Eltern auch letztendlich auf Augenhöhe treffen und einfach mal gemeinsam überlegen, was denn die nächsten kleinen Schritte sind und nicht nur in die Eskalation gehen.
Ja, ganz wichtig. Die ersten 3 bis 7 Tage sind ja häufig auch die schlimmsten. Das ist der Entzug buchstäblich. Dopaminrezeptoren müssen sie zurückregulieren, und wenn Eltern das wissen, halten sie es ja leichter aus. Wenn sie es nicht wissen, kippen sie letztendlich am 3. Tag ein.
Ja, das ist auch das, was für mich immer ganz wichtig ist zu sagen. Es ist völlig normal, sie machen nichts falsch, wenn die Kinder einfach in der Zeit ganz mies drauf sind. Und was in der Arbeit, finde ich, auch mit Kindern so wichtig geworden ist, Bildschirmzeit sollten wir nie mit Verboten ersetzen. Es müsste eine Alternative sein. Also das heißt, wir müssen natürlich die Bildschirmzeit begrenzen, aber wir müssen auch andere Angebote machen und nicht nur sage, ich nehme dir das jetzt weg und jetzt musst du damit zurechtkommen. Denn wenn ich das Handy wegnehme, muss ich gucken, welches Bedürfnis wurde denn eigentlich, denn das ist ja der eigentliche Punkt, welche Bedürfnisse werden durch Handy, Smartphone, Social Media und sonstiges gestillt und wie kann man die Bedürfnisse für das Kind anders stillen? Sonst können die Regeln überhaupt nicht halten.
Absolut. Und dieser Blick ist, braucht das Kind gerade zum Beispiel auch, wenn es zum Handy greift, das ist die ganzheitliche Arbeit, nicht die Medien verteufeln, sondern sehen, was letztendlich fehlt. Und wenn du jetzt aus dieser Folge einen Satz mitgibst, was wäre das, Petra?
Gut, auch wenn die Zahlen sich nach Horror anfühlen, nicht in Panik versinken, aber aufwachen und zwar schnell. Denn jedes einzelne Kind, das heute Abend vielleicht das Handy aus der Hand legt, weil die Eltern neu entscheiden, ist dann eben nicht mehr Teil der Statistik. Wir sind nicht ohnmächtig, aber wir haben es bisher nicht ernst genug genommen. Und was furchtbar anstrengend ist, wir müssen unseren eigenen Medienkonsum überdenken.
Und ich glaube, dass wir unseren Kindern gerade das schulden, ist letztendlich die Rückkehr zum offensichtlichen Augenkontakt am Esstisch, ein Schlafzimmer ohne Bildschirm, Langeweile am Sonntagnachmittag, Zeit, in der wir als Eltern nicht woanders sind. Und es sind keine pädagogischen Theorien, es sind Grundnahrungsmittel. Und ja, die hat unser Alltag in den letzten 10 Jahren schleichend verloren.
Ja, und wenn du jetzt als Mama, Papa, Oma, Opa vielleicht mitgehört hast und dich ertappt fühlst, darum geht's gar nicht, denn es geht ganz vielen so und uns auch. Es ist kein Grund für Schuld, es ist lediglich ein Grund, eine Entscheidung zu treffen, es ab heute anders zu machen. Und wenn es nur eine Sache erstmal ist.
Ja, und wenn du diese Folge jemanden im Kopf hast, ein Kind, eine Mutter, ein Vater, eine Fachperson, schick diese Folge gern weiter. Die Zahlen sind groß genug, dass wir sie nicht schönreden dürfen und die Hoffnung ist real genug, dass wir sie weitergeben können.
Ja, dann sage ich schön, dass du dabei warst und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Servus.